Nachdem ich über ein Jahr lang nicht mehr hier war, stelle ich mich trotzdem kurz vor. Ich meine, manche kennen mich schon fast ein halbes Jahrhundert lang, weil ich von 1991 bis 1993 mal hier in der Gemeinde gewesen bin und seitdem immer wieder mal hier aufschlage und das auch gern mache. Bin immer wieder gern hier, weil sich für mich einfach richtig gute Erinnerungen mit meiner Zeit in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde am Festnaturgraben verbinden. Ja, also mein Name ist Christian Göttemann, ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder. Die drei Enkelkinder sind im Moment auch bei uns. Normalerweise leben die in Israel, aber die sind jetzt gerade zu Besuch hier. Das genießen wir sehr. Ja, beruflich habe ich zwei Stellen. Ich arbeite mit 50% beim Christusforum Deutschland. Das ist der Gemeindeverband, zu dem auch diese Gemeinde hier gehört. Und mit 50% arbeite ich in Schweinfurt in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Genau, ehrenamtlich gründen wir gerade Gemeinde in Schweinfurt, eine neue Gemeinde. Und ja, beruflich habe ich noch eine Sache vergessen. Ich arbeite als Coach auch nebenbei. Und genau, das alles macht mir viel, viel Freude. Und ich bin dankbar, mein Leben mit Gott leben zu können. Ja, so viel mal ganz kurz als Einführung, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich möchte mal anfangen mit einer Frage. Es ist keine rhetorische Frage. Ihr dürft wirklich antworten auf diese Frage. Was verbindest du mit dem Wörtchen vielleicht? Einfach mal spontan reinrufen. Was verbindest du mit dem Wörtchen vielleicht? Unverbindlichkeit, ja. Zweifel, ja. Offenheit. Offenheit für das, was kommt. So, ja, in diesem Sinne. Okay. Noch was? Warten, ob noch was Besseres kommt. Ja. Vielleicht werde ich diese Frau heiraten, aber vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ja. Okay. Unsicherheit, ja. Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden. Eine zukünftige Möglichkeit, ja. Genau, also das erfasst ziemlich gut, was wir normalerweise mit diesem Wörtchen vielleicht verbinden. Also vielleicht wird der Herbst noch so richtig schön, vielleicht wird er aber auch verregnet. Das heißt, ich weiß es einfach nicht, ja. Vielleicht fängt die Firma nächste Woche endlich an und gießt das Fundament für unser Haus. Das sind so Sachen, wo in meinem Umfeld momentan Leute erleben, weil man so schwer die Firmen, die Handwerker bekommt und so weiter. Vielleicht kommt eine vierte Corona-Welle. Das ist eine Befürchtung dann, ja, aber wissen tun wir es nicht. Vielleicht wird es heute eine interessante Predigt. Ja, da schwingt Skepsis mit, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird sie auch total langweilig. Vielleicht studiere ich BWL, aber vielleicht auch Mediendesign oder vielleicht mache ich doch lieber eine Ausbildung. Oh, ich weiß es nicht so richtig. Also das ist dieses Vielleicht, das steht oft für Skepsis, für Unsicherheit, genau wie ihr das gesagt habt, für Hoffnung und gleichzeitig Zweifel. Und das kennen wir, das kennt jeder von uns. Das kennst du auch, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Das ist was, was wir häufig erleben. Und heute wirst du ein Vielleicht kennenlernen, was eine komplett andere Bedeutung hat. Ein ganz anderes Vielleicht. Und ist das Wörtchen schon zu sehen? Ah, da ist es, genau. Ich möchte dich heute mit reinnehmen in eine Situation aus dem Alten Testament, aus diesem ersten Teil der Bibel, der sich mit der Schöpfung und dann mit der Geschichte, die Gott speziell mit seinem Volk Israel hatte, und auch mit der ganzen Menschheit, damit reinnehmen. Das ist diese Zeit, diese Phase eben bis zur Geburt von Jesus, wo dann was ganz Neues begonnen hat. Und wenn wir das lesen und wenn wir diese alten Geschichten von vor tausenden Jahren lesen, dann fragt mancher vielleicht, was hat es noch mit mir heute zu tun? Und ich denke, wir werden das sehen, was es mit uns heute noch zu tun hat. Und im Römerbrief, also einem Brief aus dem zweiten Teil der Bibel, da lesen wir zum Beispiel die Aussage, alles, was die Schrift, also die Schrift des Alten Testamentes sagt und was doch schon vor so langer Zeit niedergeschrieben wurde, das sagt sie, Achtung, unsretwegen. Das sagt sie unsretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ganz kurz zu der Zeit, in der sich diese Geschichte, die wir gleich miteinander anschauen, miteinander lesen, abspielt. Was war das für eine Zeit? Das war eine Zeit, in der das Volk Israel sozusagen im Dauerclinch war mit seinen Nachbarvölkern und da besonders mit den Philistern. Es gab immer zu Ärger, immer zu Probleme, immer wieder Krieg. Und schon zur Zeit der Richter war das so. Wer die Bibel kennt, der hat die Geschichte von Gideon schon gehört. Da waren es die Midianiter. Und immer wieder waren diese Nachbarstämme, diese Nachbarvölker, die Israel Probleme gemacht haben und Not gemacht haben. Und dann eines Tages wollte und bekam Israel auch einen König. Sie haben gesagt, wir wollen, so wie die anderen Völker um uns herum das auch haben, einen König haben. Und Gott war traurig drüber. Er hat es auch kritisiert. Er hat es ihnen dann aber doch zugestanden. Aber er war deswegen traurig, weil er ihnen gesagt hat, hey, eigentlich bin doch ich euer König. Wieso wollt und braucht ihr noch einen anderen, einen menschlichen König? Und das ist ein bisschen ähnlich, wie Gott auch heute noch sagt, ich bin doch der, der dich gewollt hat. Ich bin doch der, der dich geschaffen hat. Ich bin der, der dich unendlich liebt und ich möchte dein König sein. Niemand anders soll in deinem Herzen regieren, niemand anders soll über dein Leben regieren, über dein Leben herrschen. Aber jetzt wieder zurück zu dieser Zeit, in der diese Geschichte sich abspielt, und lesen können wir das im ersten Buch Samuel, 1. Samuel, und dort heißt es in Kapitel 14, 52, das ist so eine Art Zusammenfassung, und der Krieg gegen die Philister war schwer, solange Saul lebte. Saul war dieser erste König im Volk Israel und die Philister, die haben in dem Gebiet gelebt, wo heute der Gazastreifen ist. Es ist immer wieder in den Medien, jeder weiß, wo der Gazastreifen ist. Das ist das Gebiet der Philister gewesen. Und wir steigen jetzt mal ein in die Geschichte und lesen das. Und ich fange in Kapitel 13 im Vers 19 an zu lesen. 1. Samuel, Kapitel 13, ab Vers 19. Es gab zu jener Zeit in ganz Israel keinen Schmied, denn die Philister wollten verhindern, dass die Israeliten Schwerter und Spieße herstellen konnten. Deshalb musste jeder in Israel zu den Philistern gehen, wenn Pflugschar oder Spaten, Axt oder Sichel stumpf geworden waren. Bei Spaten und Pflugschar kostete das Schärfen 2/3 eines Silberstücks und bei einer Axt 1/3. Darum hatte von den Israeliten, die Saul und Jonathan, das war der Sohn von Saul, folgten, keiner ein Schwert oder einen Spieß. Nur Saul und sein Sohn waren damit ausgerüstet. Das muss man mal bewusst hören, was das für eine Lage war, in der das Volk sich befunden hat. Es gab, wir würden heute sagen, einen echten Fachkräftemangel, einen Handwerkermangel, keinen Schmied im ganzen Land. Und die Philister haben das bewusst auch so gemacht, um Abhängigkeiten zu schaffen, also damit das Volk Israel abhängig bleibt von ihnen. Sie mussten immer mit ihren Werkzeugen zu den Philistern, damit die das schärfen. Und das hat natürlich Geld gekostet. Und sie haben versucht, damit Israel klein zu halten, weil sie auch keine Waffen hatten. Nur der König und sein Sohn hatten Schwerter. Das ist schon eine prekäre Situation. Wir lesen mal weiter, ab Vers 23 in Kapitel 13. Die Philister hatten eine Abteilung ausgeschickt, die den Pass, also so einen Gebirgspass, bei Michmas sichern sollte. Also so einen Posten haben sie dort aufgestellt, an einer strategisch wichtigen Stelle. Und eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Posten dort drüben. Seinem Vater verriet er nichts davon. Saul, sein Vater, also der König, war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Gibea unter dem Granatapfelbaum beim Dreschplatz Migron. Er hatte 600 Mann bei sich. In seiner Begleitung war auch der Priester Ahia, der Sohn von Ikabods Bruder Ahitub. Er war ein Enkel von Pinhas und Urenkel Elis, der in Shiloh dem Herrn als Priester gedient hatte. Ahia trug die Orakeltasche und auch von den Männern Sauls wusste keiner, dass Jonathan, der Königssohn, weggegangen war. Also, Jonathan entfernt sich heimlich von der Truppe und vom Königshaus. Er macht selber mit seinem Waffenträger, das war damals so üblich, dass man einen Waffenträger hatte, jedenfalls die hochstehenden Leute, und er macht eine kleine Expedition auf eigene Faust und hat niemandem davon erzählt, sein Vater wusste nichts und auch sonst niemand. Und er hat sich auf den Weg gemacht zu diesem Posten der Philister. Und ich persönlich glaube, er wollte nicht dorthin gehen, um mal ein bisschen Randale zu machen, weil er irgendwie Langeweile hat oder so hatte. Er hat es, glaube ich, nicht gemacht aus Abenteuerlust. Er hat es auch nicht gemacht aus Blutdurst, sondern weil er das miterlebt hat, wie Israel permanent gedemütigt wurde durch die Philister. Sie haben den Gott Israels dabei ordentlich verhöhnt und verspottet, ja. Und sie haben Israel klein und schwach gehalten. Und Jonathan hat gedacht, das kann nicht so immer bleiben, das kann nicht so weitergehen. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht zu diesem Posten. Wir lesen gleich, was dann passiert. Aber nur ein Gedanke, ein so Nebengedanke vielleicht für uns. Manchmal ist es einfach so wichtig, dass du die Dinge tust, die sonst keiner tun kann. Das muss jetzt nicht sein, mit dem Schwert irgendwohin loszuziehen. Aber Jonathan hat etwas gemacht, was sonst gerade keiner tun konnte. Und das ist so ein Nebengedanke. Für uns jetzt einfach, manchmal ist es wichtig, dass du die Dinge tust, die sonst keiner tun kann. Und noch ein zweiter Gedanke zu dieser Situation. Manchmal sind Menschen irgendwie weiter, als uns das bewusst ist. Vielleicht ein Gedanke, der manchmal für Leitungsteams, für Gemeindeleitungen oder so wichtig ist. Manchmal sind Leute schon weiter, als wir das wahrnehmen. Und der Jonathan, der war weiter, also innerlich, war der weiter, als sein Vater das registriert hat oder auch als andere das registriert haben. Er war weiter in seinem Glauben, er war weiter in seinem Mut. Genau, aber es hat einfach niemand mitbekommen. Wir lesen weiter die Verse 4 bis 6. Rechts und links der Passstraße, der Jonathan folgte, ragte eine Felsspitze auf, die eine im Norden auf der Seite von Michmas, man nannte sie Bozetz, und die andere Felsspitze im Süden auf der Seite von Geba, man nannte sie Senne. Jonathan sagte also zu seinem Begleiter, zu seinem Waffenträger: Komm, wir gehen zu dem Posten der Philister dort drüben, zu diesen Unbeschnittenen. Das war ein Ausdruck für die Heiden, für die Nicht-Israeliten. Vielleicht, da ist das Wörtchen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Vielleicht wird der Herr, also Gott, der Gott Israels, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige etwas zu bewirken. Und an dieser Stelle das Wörtchen vielleicht. ist kein Zeichen für Zweifel oder für Unsicherheit oder für Unglauben. Im Gegenteil, das ist ein vielleicht, was aus dem Glauben herauskommt. Das ist das Vielleicht des Glaubens. Das ist ein Vielleicht, das ein ganz tiefes Vertrauen zu Gott zum Ausdruck bringt. Ein Vielleicht, das mit einer großen Erwartungshaltung, Erwartung habt ihr auch mal genannt, ganz am Anfang, ein Vielleicht, das mit einer großen Erwartungshaltung verbunden ist. Das ist ein Vielleicht, das motiviert. Es hat den Jonathan motiviert. Es hat ihn in Bewegung gesetzt. Und Jonathan hat mutige Schritte gemacht. Warum? Weil Gott vielleicht was für Israel tut. Er wusste es nicht mit Gewissheit. Aber er hatte den Glauben, dass, wenn Gott will, kann der was machen. Und zwar durch uns zwei oder durch die 600, die bei meinem Vater sind, beim König. Egal. Das ist gleichzeitig ein Vielleicht, das aber Gott Gott sein lässt. Das um die Souveränität Gottes weiß. Vielleicht wird er das machen, vielleicht wird er es was anderes machen oder nichts machen. Das ist ein Vielleicht, das um die Souveränität Gottes weiß. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, also wer vor dem Jonathan, ja, dieser Posten, und die war natürlich zahlenmäßig überlegen. Ich weiß nicht, wie viele das waren, das wird nicht gesagt, aber es waren mehr als zwei. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und keine Ahnung, vielleicht kommt manchen von euch so Assoziationen, andere Ereignisse, die in der Bibel berichtet wurden, zum Beispiel drei junge Männer auch, drei Freunde von Daniel, die hießen Schadrach, Meshach, Abednego, die waren, als Israel mal auch überrollt wurde von einem anderen Volk, da wurden die deportiert, sie wurden in die Gefangenschaft mitgenommen und ich will jetzt nicht die Geschichte, weil das ist nicht die Geschichte, die heute so im Vordergrund steht, aber sie sind auch in Schwierigkeiten gekommen und sie sollten getötet werden, sie sollten in so eine Art Krematorium, aber Krematorium für Lebendige, reingeworfen werden in einen Feuerofen. Und der Grund war, dass sie sich geweigert haben, sich vor so einer Statue des Herrschers niederzuwerfen und diese Statue und den Herrscher anzubeten. Und sie haben gesagt, nee, wir beten nur unseren Gott an. Und das hat diesen König, den Nebukadnezar, in Rage gebracht. Das hat ihn fast explodieren lassen. Der hat einen hochroten Kopf gekriegt. Wie könnt ihr es wagen, ja, euch meinem Befehl zu widersetzen? Und dann ist bezeichnend, wie sie antworten. Und das ist, also mich beeindruckt es wirklich. Sie sagen diesem König, wir haben es nicht nötig, dir überhaupt zu antworten. Das ist schon unglaublich mutig. Wir haben es eigentlich gar nicht nötig, dir etwas zu antworten. Unser Gott, dem wir gehören, der kann uns zwar aus diesem glühenden Ofen, aus deinem Krematorium da, der kann uns aus dem glühenden Ofen aus deiner Gewalt retten. Das kann er. Aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du aufgerichtet hast, werden wir nicht anbeten. Kann man nachlesen in Daniel Kapitel 3. Unser Gott kann uns retten, aber wenn er es nicht tut, eins musst du wissen, wir werden nicht deinen Gott und dein Standbild anbeten. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Jonathan sagt, vielleicht wird uns Gott retten. Wir wissen, dass er das kann, vielleicht nicht, aber das ändert nichts an unserem Entschluss. Wir werden nichts und niemand anbeten als unseren Gott, den lebendigen Gott. Und ich habe mal so eine Aussage gemacht, ab und zu nehme ich gern mal was Englisches und weil es sich halt so ein bisschen rein, be a maybe, also maybe heißt vielleicht, sei so, also so ein, Betonung auf so ein vielleicht Mensch, sei so ein vielleicht Mensch, der Gott alles zutraut, der aber Gott Gott sein lässt und alles auch aus Gottes Hand nehmen kann. be a maybe, sei so ein Vielleicht-Mensch, der sagt, vielleicht wird der Herr etwas für mich, für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Wir lesen noch ein paar Verse weiter ab Vers 7. Tu, was du vorhast, sagte der Waffenträger, nur voran, ich mache mit, du kannst auf mich zählen. Und Jonathan sagte, wir gehen so weit, bis sie uns sehen, ne? Also dieser feindliche Posten. Wir gehen so weit, bis sie uns sehen und wenn sie uns dann zurufen, stopp, keinen Schritt weiter, wartet, bis wir herunterkommen, dann bleiben wir stehen, wo wir gerade sind. Wenn sie aber sagen, kommt herauf zu uns, dann klettern wir hinauf. Dann wissen wir, dass der Herr sie in unsere Gewalt gegeben hat. Das ist das Zeichen dafür. Sie gingen also und zeigten sich ganz offen dem feindlichen Posten. Als die Philister sie sahen, sagten sie zueinander, seht nur her, da kommen ein paar Hebräer aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben. Sie riefen den beiden zu, kommt rauf zu uns, wir wollen euch etwas erzählen. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, mir nach, der Herr hat sie in unsere Gewalt gegeben. Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger hinter ihm her. Als Jonathan oben auftauchte, fielen die Philister vor Schrecken um und sein Waffenträger erschlug sie. Bei diesem ersten Schlag gegen die Philister hatten Jonathan und sein Waffenträger 20 Mann. Ah, es wird doch gesagt, wie viel es waren. Habe ich vorhin falsch gesagt, ich hatte es nicht im Kopf gerade. 20 Mann auf kleinstem Raum erledigt. Weil auch noch die Erde bebte, packte alle Philister, die im Lager und die, die zur Plünderung ausgezogen waren, das Entsetzen und Gott ließ eine Panik unter ihnen ausbrechen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun und er hat was getan. Das war ja gar nicht der Jonathan und auch nicht sein Waffenträger, die hier einen riesen militärischen Sieg eingefahren haben, sondern Gott hat was gemacht und sie haben irgendwie nur so den Rest noch vollendet. Es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Und nochmal dieser eine Satz, das ist für mich der Kernvers aus dieser Geschichte, aus diesem Abschnitt. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und ich frage einfach jetzt auch nochmal ganz persönlich dich hier oder auch am Bildschirm, an welche Situation denkst du gerade? An welche Situation, die mit deinem Leben zu tun hat, denkst du gerade? Für welche Situation würdest du das gerne so aussprechen? Überleg einfach einen Moment. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, um zu überlegen. Dein Leben zur Zeit, deine Situation, dein Umfeld, familiär, beruflich, was auch immer. An welche Situation denkst du? Vielleicht macht Gott mich wieder gesund. Vielleicht bekomme ich die Stelle, auf die ich mich beworben habe. Vielleicht schenkt mir Gott den Partner, nach dem ich mich sehne. Vielleicht bekommen wir doch noch das ersehnte Baby, auf das wir seit vielen Jahren vergeblich warten. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht macht Gott mich wieder gesund. Er kann das. Vielleicht bekomme ich die Stelle, auf die ich mich beworben habe. Gott kann das machen. Vielleicht schenkt mir Gott den Partner, nach dem ich mich sehne. Er kann das. Vielleicht bekommen wir doch noch das ersehnte Baby. Gott kann das. Und was aber, wenn nicht? Die Frage müssen wir als nächstes stellen. Was, wenn nicht? Wenn nicht, dann ist Gott immer noch Gott. Wenn nicht, dann gilt immer noch, dass er alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Wenn nicht, dann schmeiße ich mein Vertrauen auf ihn trotzdem nicht weg. Dann gilt immer noch, dass Gott gute Gedanken und gute Pläne für mein und für dein Leben hat. Dann gilt immer noch, dass nichts und niemand mich von seiner Liebe trennen kann. Be a maybe, sei so ein Vielleicht-Mensch. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, für mich tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Für Jesus gibt es kein Hindernis. Kein Hindernis, durch eine kleine oder durch eine große Gemeinde sein Reich zu bauen und Menschen zu erreichen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, mit oder ohne Musikteam. Es war ja irgendwie, glaube ich, bis kurz vor knapp nicht sicher, ob Musiker da sein werden heute. Für ihn ist das kein Hindernis, ob ein Gottesdienst mit oder ohne Musikteam stattfindet. Kein Hindernis, um Menschenherzen in einem Gottesdienst zu bewegen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, in Zeiten von Lockdown oder ohne Lockdown seine Kirche zu bauen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, in ruhigen Zeiten, in ruhigen Fahrwassern oder in Katastrophenzeiten, in Flutkatastrophen, sein Reich zu bauen. Für Jesus gibt es kein Hindernis, durch gebildete Menschen oder durch ganz einfache Menschen seine Pläne zu verwirklichen. Für Jesus gibt es gar kein Hindernis, gar keins. Und deshalb, weil das so ist, deshalb dürfen wir aktiv werden. Und deshalb ist ein Jonathan aktiv geworden. Deswegen hat er Schritte gemacht. Deswegen hat er was probiert. Deswegen hat er was riskiert. Deswegen ist er aus der Deckung rausgekommen. Deswegen darf ich meine Komfortzone verlassen. Deswegen darf ich mutig sein. Deswegen darfst du Herausforderungen anpacken. Deswegen geben wir unser Bestes. Deshalb. Und vielleicht hört jetzt jemand zu, der selber noch gar nicht in dieser persönlichen Beziehung zu diesem Gott lebt. Was könnte das für dich dann bedeuten? Ich habe so eine Karikatur mitgebracht. Die war vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, war die bei uns im Schweinfurter Tagblatt in der Tageszeitung drin. Guck diese Karikatur mal an. Steigt jemand mit Zipfelmütze aus seinem Bett. Auf der Bettdecke steht Sicherheit. Und dann tut sich so ein tiefer Riss auf unter dem Bett. Und drunter steht Einsicht ins Abgründige. Und mein Eindruck ist, dass schon viele Menschen unsere Zeit ein Stück weit so empfinden. Außer sie schaffen es, das alles irgendwie wegzudrücken und nicht an sich ranzulassen, aber viele schaffen das nicht. Und viele erleben unsere Zeit ein Stück weit als so, dass Sicherheiten irgendwie auseinanderbrechen. Also diese ganze Corona-Geschichte, ne, wo wir vor 2 Jahren noch nicht mal das Wort kannten und was das alles verändert hat, was das nach sich gezogen hat. Oder eben die Menschen, die es miterlebt haben, natürlich ganz krass, oder auch wir, die es nur über die Medien mitbekommen haben, mit der Flutkatastrophe, wo wir sowas in Deutschland ja noch nicht erlebt hatten. Das sind Bilder, die hat man schon mal aus Indien, Pakistan oder sonst wo gesehen. Aber auf einmal war es bei uns und viele, viele andere Themen. Und vor Jahren hat der Peter Schollatur, bekannter Journalist, der schon länger jetzt auch tot ist, sein letztes Buch war Welt aus den Fugen, ja, der Titel von seinem letzten Buch, Welt aus den Fugen. Und das ist so ein Stück Lebensgefühl, glaube ich, was schon viele Menschen zurzeit haben. Und dann gibt es diesen Gott, von dem unsere Geschichte spricht und der den Jonathan zu solchen Aktionen ermutigt hat, und diesen Gott, den viele von uns kennen und in dem wir eine Sicherheit gefunden haben, die einfach unabhängig ist von äußeren Erlebnissen, von äußeren Geschehnissen, die unabhängig davon ist, welche Herausforderung oder wer mir gerade gegenübersteht, wer oder was vor mir steht. Eine Sicherheit, eine Geborgenheit, die dieser Gott schenken möchte. Und ja, wenn du diese Beziehung noch nicht kennst, dann ist dieser Gottesdienst, und dann möchte ich einfach eine Einladung aussprechen, diesen Gott kennenzulernen. Versuch, diesen Gott kennenzulernen, ihn zu erleben. Die Gemeinde hier wird dir gern dabei helfen, und es lohnt sich. Der letzte Vers, Kapitel 14, Vers 7, der letzte Vers, den ich lesen möchte oder nochmal wiederholen möchte. Tu, was du vorhast, sagte der Waffenträger, nur voran, ich mache mit, du kannst auf mich zählen. Nochmal ein Gedanke aus dieser Geschichte heraus, aus dieser Story. Der Waffenträger, der sagt zu Jonathan, go, mach es, ich bin dabei. Mach es. So ein Waffenträger, das war damals eine wichtige Funktion, eine wichtige Position, die jemand hatte. Eine vertrauensvolle, eine einflussreiche Position. Warum? Weil ein Waffenträger war fast immer in der Nähe seines Herrschers, für den er die Waffen immer mit dabei hatte. Und der Waffenträger, der hat sich mit in Gefahr begeben, der hat mit die Siege gefeiert und über Siege gejubelt. Und übrigens auch der David war, bevor er König war, mal Waffenträger. Also das war eine wichtige, einflussreiche Position. Und trotzdem ist er der, der zu dem Jonathan sagt, geh los, ich komm mit. Genau, da sind wir. Und ja, vielleicht ist der eine oder andere von uns hier so, ist sich dessen bewusst oder fühlt sich so und sagt, hey, ich bin gar nicht so der, ich bin nicht so der Vorangeher, ich bin nicht so der Visionär, ich bin nicht so der Macher, ich bin gar nicht so der Initiator, ich bin nicht so ein Jonathan, der den ersten Schritt macht. Vielleicht bist du eher ein Mitgeher, ein Mitläufer. Und ich meine das jetzt durch und durch positiv. Wir sprechen oft im Negativen von Mitläufern, die keine eigene Meinung haben und so weiter. Das ist nicht gemeint. Einer, der mitgeht, der auch Mut braucht, mitzugehen, aber ein anderer geht voran. Vielleicht bist du einer, der nachfolgt, der einem anderen nachfolgt. Vielleicht bist du ein Unterstützer, aber der stützt eben auch, der Unterstützer oder ein Mutmacher. Das war die Rolle von dem Waffenträger. Und ich bin sicher, in Gemeinde gibt es auch viele solche Menschen. Und es braucht mehr solche Menschen als die, die vorangehen und den ersten Schritt machen. Aber sie gehören zusammen, so wie in der Geschichte Jonathan und sein Waffenträger. Nur ein Beispiel, ich habe vor 6, 7 Jahren gewesen sein, in Ostdeutschland gab es mal so ein Treffen mit Leuten, die interessiert waren an Gemeindegründung. Und nach diesem Treffen, es gab einige Leute, die waren aus derselben Stadt dabei, und da war einer, der in dieser Gruppe war, die hatten noch nicht entschieden, wir wollen Gemeinde gründen. Die haben gesagt, ja, es ist ein spannendes Thema und so. Es waren Amerikaner. Und der hat zu einem anderen in diesem Team gesagt, hey, geh los. Also am Ende von diesem Inspirationssache hat er gesagt, steig auf. Ich will dir den Steigbügel halten. Ich halte dir den Steigbügel und du bist der, der aufsteigt und der jetzt durchstartet mit anderen zusammen. Und daraus ist eine lebendige, dynamische Gemeinde geworden. Aber dieser Amerikaner, der war so dieser Waffenträger oder Steigbügelhalter oder wie immer das nennen will. Er hat einem anderen Mut gemacht. Geh los, mach das, du bist der Mann, der das machen muss und ich unterstütze dich. 1,5 Jahre später war der wieder zurück in den USA, war der überhaupt nicht mehr da, konnte gar nichts mehr mithelfen oder so, aber er hat den ermutigt. Und wenn man die Geschichte dann weiterlesen würde jetzt, dann sieht man, wie das ganze Volk, wie ganz viele ermutigt werden, wie ganz viele aktiv werden und nicht mehr ängstlich sind, sondern dann wirklich auch einen großen Sieg erringen. Eine spannende Geschichte, und ich habe am Anfang gesagt, das, was da steht so im Alten Testament, ist unseretwegen geschrieben, damit wir daraus lernen sollen, damit wir dadurch ermutigt werden. Und deswegen will ich zuletzt einfach nochmal einen kurzen Schwenk machen ins Neue Testament, eine Parallele im Neuen Testament aufzeigen. Im Hebräerbrief in Kapitel 11, dort gibt es eine Aufzählung der sogenannten Glaubenshelden oder Glaubenszeugen, Glaubensvorbilder. Und da werden viele namentlich aufgezählt, Noah, Abraham, Mose, Rahab und so weiter, Gideon. Und wer schon länger die Bibel liest, der merkt ziemlich schnell bei dieser Aufzählung dieser Leute, das waren alles keine Übermenschen, die sogenannten Glaubenshelden. Das waren alles keine Übermenschen, die hatten alle ihre schwachen Momente, ihre charakterlichen Defizite, ihre Fehlentscheidungen, ihre Zweifel und so weiter. Und dann fragt man, was war ihre Qualität? Was hatten sie gemeinsam, dass sie in diesem Kapitel aufgezählt werden? Ihre Gemeinsamkeit war schlicht und einfach, sie haben dem lebendigen Gott geglaubt. Hebräer 11, Vers 1 und 2 heißt es, was ist denn der Glaube? Der Glaube, das ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Jonathan taucht in dieser Liste nicht auf. Der kommt da nicht vor. Er wird jedenfalls nicht namentlich genannt. Aber er gehört zu denen, die dann ohne Namen pauschal folgendermaßen beschrieben werden. Ich lese noch ein bisschen aus Hebräer 11. Da heißt es dann, wie viele andere Beispiele, da gehört der Jonathan dazu, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Mir fehlt die Zeit, um auf sie alle einzugehen. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Das waren die drei Freunde von Daniel. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Klammer auf. Hier könnte der Jonathan namentlich genannt werden. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht und so weiter. Das alles Menschen, die Gott geglaubt haben und die gehandelt haben und gesagt haben, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und nochmal die Frage, was, wenn nicht? In Hebräer 11 geht es dann folgendermaßen weiter. Andere. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Das waren andere, die andere Erfahrungen gemacht haben, obwohl sie denselben Gott hatten, denselben Glauben hatten und die erlebt haben, die anderes erlebt haben, die auch gehofft haben, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Aber die Gott Gott sein lassen in seiner Souveränität. Und trotzdem ihren Glauben nicht an den Nagel hängen, ihr Vertrauen nicht wegwerfen. Letzte Bibelstelle, Römer 8, 31, 32. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? In Klammer, es ist völlig egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Das ist das Größere und das Bessere, das ein Jonathan und das die anderen Glaubensvorbilder noch nicht erlebt hatten. Aber was wir wissen, was wir kennen, wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken oder uns geschenkt werden? Also Gott hat längst das Ultimative getan. Gott hat längst das Unvorstellbare gemacht. Jesus hat es vollbracht. Und deshalb, vielleicht wird der Herr, der das schon getan hat, heute etwas für uns tun. Heute und auch in deiner konkreten Situation. Be a maybe, sei so ein vielleicht Mensch, der Gott alles zutraut, der aber auch alles aus Gottes Hand nimmt und der sich ermutigen und bewegen lässt aus diesem Vertrauen heraus und ja, von diesem Gott, der alle Macht hat. Amen.